ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Haben Blinde in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands keine Lobby, Herr Fuhrmann? Ein Interview der Kirchenzeitung Glaube und Heimat mit Oberkirchenrat Fuhrmann. Weiterarbeit im Sinn der Stifter. Ein Leserbrief von Ludwig Hoffmann, Vorsitzender des Stiftungsbeirates Helmut Kreuz EBS Stiftung. Sensibilisierung für die Blindenseelsorge in den Landeskirchen und Kirchengemeinden. Ein Gespräch mit der theologischen Referentin des Dachverbandes der evangelischen Blinden- und evangelischen Sehbehindertenseelsorge, Barbara Prusius. Mehr möglich als gedacht. Erfahrungen von Gudrun Uhlig. Und ohne Augenlicht mit der Digitalisierung Schritt halten. Ein Beitrag des evangelischen Pressedienstes.
Haben Blinde in der EKM keine Lobby, Herr Fuhrmann? Aus Glaube und Heimat vom 15. November 2020. In der EKM gibt es faktisch seit 2012 keine Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Über den sogenannten Sonderseelsorgebereich in der EKM gibt Oberkirchenrat Christian Fuhrmann, Leiter des Gemeindedezernats, Antworten auf die Fragen von Willi Wild. Frage: Was ist aus der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der EKM geworden? Christian Fuhrmann: Die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge ist zuerst in den Gemeinden angesiedelt. Seelsorge für blinde und sehbehinderte Menschen ist eine Herausforderung an die Inklusionskraft unserer Kirchengemeinden. Dies gelingt unterschiedlich. Eine große Unterstützung für die Umsetzung dieser Herausforderung sind Hinweise von sehbehinderten und blinden Mitarbeitenden in unserer Kirche. Für die überregionale Arbeit mit blinden und sehbehinderten Menschen stand über Jahre das Helmut-Kreuz-Haus in Wernigerode zur Verfügung. Das Haus wurde über Jahre maßgeblich von einem Großspender und vielen kleineren Spenden finanziert. Seitdem diese Finanzierung weggebrochen ist, springt das Huber-Haus ein, beispielsweise mit der Fortbildung mit Blinden und Sehbehinderten unterwegs. Frage: Auch die Stelle des Gehörlosenseelsorgers in der EKM ist nach dem Weggang von Pfarrer Andreas Konrad nicht mehr besetzt worden. Handelt es sich dabei um eine weitere Einsparmaßnahme? Christian Fuhrmann: Die im August frei gewordene Stelle für Seelsorge an gehörlosen und schwerhörigen Menschen steht im Besetzungsverfahren. Es ist nicht ganz einfach, für diese sehr profilierte Stelle ausgebildete und geeignete Seelsorgerinnen und Seelsorger zu finden. Dazu kommt, dass sich in den letzten Jahren die Arbeit auch aufgrund neuer Unterstützungs- und Hilfesysteme für diese Menschen geändert hat. Es ist zu beachten, die Gehörlosengemeinschaft hat ein eigenes Selbstverständnis. Sie lebt eine eigene Kultur, die durch die Gebärdensprache als Muttersprache geprägt ist. Deshalb brauchen gehörlose Menschen für ihr Glaubensleben, für lebendige Gemeinschaft und seelsorgerliche Begleitung Menschen mit gebärdensprachlicher Kompetenz. Das schließt den inklusiven Gedanken keinesfalls aus. So ist ein Gottesdienst in leichter Sprache mit visueller Gestaltung und einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin für Gehörlose in einer Kirchengemeinde einladend. Ein Fachtag im September 2020 hat die Fragen nach den zukünftigen Gestaltungsformen der Arbeit mit Gehörlosen diskutiert. Für die Zukunft sind klare Beauftragungen mit gebärdensprachlicher Kompetenz in den Regionen unserer Landeskirche geplant. Wir stehen am Beginn der beschlossenen Neujustierung dieser Arbeit. Frage: Verlässliche Seelsorge ist gerade in der kontaktarmen Corona-Krise eine wichtige Aufgabe der Kirche. Das hat Landesbischof Friedrich Kramer mehrfach in der Kirchenzeitung betont. Davon kann derzeit in den genannten Bereichen der Sonderseelsorge keine Rede sein. Christian Fuhrmann: So pauschal stimmt das nicht. Nicht erst die Corona-Krise hat uns bewusst gemacht, dass die Seelsorge an unterschiedlichen Zielgruppen unter den heutigen Bedingungen eine besondere Herausforderung ist. Meiner Meinung nach müssen wir zweierlei anstreben. Menschen mit körperlichen Einschränkungen müssen wir in unseren Gemeinden besser wahrnehmen. Es verstört mich, wenn Diskussionen um das Thema Barrierefreiheit unserer Kirchen als Luxusthema abgetan werden. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind aktiv in unseren Gemeinden zu beteiligen. Das heißt, sie brauchen Bedingungen, die ihnen das aktive Mittun ermöglichen. Davon sind wir häufig weit entfernt. Frage: Was halten Sie von dem Vorschlag des blinden Kantors Norbert Britze? Wir sollten sämtliche Seelsorgebereiche für Menschen mit körperlichen Einschränkungen in einen Arbeitsbereich zusammenfassen und mit Fachpersonal ausstatten. Dann hätten wir ein starkes Sprachrohr für Inklusion. Christian Fuhrmann: Hier sind alle Arbeitsebenen von Kirchengemeinden bis zur Landeskirche gefordert. In den Finanzverteilungsdebatten der Zukunft wird es darauf ankommen, die hier angesprochenen Herausforderungen im Blick zu haben. Das alles können wir nur miteinander leisten.
Zum Interview mit Herrn Fuhrmann von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland veröffentlichte Glaube und Heimat diesen Leserbrief von der Helmut Kreuz EBS Stiftung. Über die verschiedenen Beiträge habe ich mich gefreut und danke Ihnen dafür. Das Interview mit Oberkirchenrat Fuhrmann veranlasst mich aber zu ergänzenden und richtigstellenden Anmerkungen. Herr Fuhrmann spricht etwas undifferenziert davon, dass die Arbeit des Helmut-Kreuz-Hauses in Wernigerode, getragen von unserer Stiftung, wegen fehlender Finanzierung weggebrochen sei. Das stimmt hinsichtlich der Begegnungsstätte und der dort stattgefundenen Veranstaltungen und Erholungsaufenthalte. Tatsächlich haben wir die Begegnungsstätte zum Jahresende 2016 wegen der erheblichen finanziellen Defizite geschlossen. Geblieben ist aber unsere Arbeit im Sinne des von den Stiftern Helmut Kreuz 1924 bis 2015 und dem Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst in Deutschland e.V. formulierten Stiftungszwecks. Seit 2017 können wir Projekte zur Unterstützung von Blinden, Sehbehinderten und anderweitig Benachteiligten im Bereich des Arbeitskreises christlicher Kirchen finanziell fördern. Wir unterstützen seitdem die Arbeit von entsprechenden Einrichtungen in ganz Deutschland, zum Beispiel auch das Comin-Netzwerk oder die Fortbildungsveranstaltungen im Huberhaus. Eng arbeiten wir mit dem Dachverband der Evangelischen Blinden- und Evangelischen Sehbehindertenseelsorge mit Sitz in Kassel zusammen. Natürlich ist unser Budget für die Projektförderung begrenzt. Unsere Erfahrung aus 3 Jahren Fördertätigkeit ist, dass wir weniger Anträge erhalten, als wir finanzieren könnten. Ich wäre der Kirchenzeitung dankbar, wenn sie die Möglichkeiten der Förderung durch unsere Stiftung kommunizieren würde. Das Helmut-Kreuz-Haus dient nach wie vor diakonischen Zwecken. Es ist ein Haus des betreuten Wohnens der Diakoniekrankenhaus Elbingerode GmbH. Ludwig Hoffmann, Vorsitzender des Stiftungsbeirates Helmut Kreuz EBS Stiftung. Am Telefon begrüße ich Pfarrerin Barbara Brusius. Sie ist theologische Referentin des Dachverbandes der Evangelischen Blinden- und Evangelischen Sehbehindertenseelsorge. Guten Tag.
Hallo Herr Sorge, schönen guten Tag.
Hörern, die sich an die Geschäftsstelle des DEBES in Kassel wenden, sind Sie ja bekannt. Können Sie sagen, welches die häufigsten telefonischen Nachfragen im zu Ende gehenden Jahr gewesen sind?
Bei uns in der Geschäftsstelle gehen natürlich auch in einem Jahr mit Corona-Pandemie ganz normal die Anrufe ein von Kunden, die was bestellen wollen, Kunden, die sich erkundigen wollen, wo die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge Arbeitsstellen hat. Solche Sachen gehen weiterhin ein. Was aber sehr auffällig ist, ist, dass manche Menschen anrufen, eigentlich vordergründig, um vielleicht etwas zu bestellen, aber die Telefonate dann sehr viel länger dauern. Also man kommt doch öfters aufs Persönliche, aufs Ängste und Sorgen um Corona, um Ansteckung. Das ist ganz erstaunlich. Also wir haben auch Leute, die so anrufen, also eben gleich aus der Besorgnis und nach der Suche auf Seelsorge. Aber es gibt eben auch so die eigentlich ganz normalen Gespräche, die dann etwas länger dauern und längere Zeit in Anspruch nehmen, wo man sich wirklich sehr intensiv austauscht und auch über persönliche Dinge spricht.
Wie hat sich denn Ihr Tätigkeitsalltag in Bezug auf Corona geändert in der Geschäftsstelle?
Also in der Geschäftsstelle hat sich natürlich hier auch vieles geändert. Wir haben zum Beispiel ein Büro gehabt, wo 2 Kolleginnen drin sitzen. Das haben wir natürlich jetzt nicht mehr, dass 2 zusammen in einem Büro sitzen können. Also unsere Geschäftsstelle ist ja sehr klein. Wir sind ja nicht so viele Menschen. Wir sind nur 6 Personen. Aber es hat hier auch Zeiten gegeben. Und jetzt gerade im November sind wir ja wieder in dieser Zeit des kleinen Lockdowns, wo wir versuchen, dass möglichst wenig Leute vor Ort sind, auch hier wenig Kontakte sind. Wir haben alle Familien und wollen uns natürlich auch nicht anstecken. Und meine berufliche Tätigkeit hat sich natürlich völlig verschoben. Wenn ich sonst sagen konnte, ich bin 50 bis 60 Tage im Jahr unterwegs vor Ort bei den Menschen auf Reisen, das ist in diesem Jahr natürlich nicht der Fall. Ich sitze viel in meinem Büro in Kassel oder auch im Homeoffice, was jetzt dieses Jahr auch verstärkt dazugekommen ist. und bin in Kontakt übers Telefon und über Videokonferenzen. Das hat den Alltag schon extrem verändert, das muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht weniger Arbeit geworden, weil natürlich auch in der Vernetzung mit vielen Leuten vieles versucht wird. Man tauscht sich aus, auch unter den Landeskirchen. Was kann passieren? Wie können wir die Arbeit weitermachen? Was ist jetzt geboten? Was können wir tun, um ganz nah bei den Menschen zu sein, auch wenn wir es körperlich nicht können?
Und wie schätzen Sie denn die Situation von Blinden in Bezug auf Corona ein?
Da erlebe ich jedenfalls in meiner Wahrnehmung genau das Gleiche, was ich auch bei allen anderen sehenden Menschen erlebe. Das schwankt zwischen großen Ängsten und großem normalen Umgang mit dem Thema. Ich glaube, das hat eher was mit dem persönlich-individuellen zu tun. Man muss natürlich sagen, dass wir gerade das gesehen haben, jetzt auch, wenn ich auf die Landeskirchen schaue und deren Berichte über deren Arbeit bei ersten Versuchen, die ja im Spätsommer gemacht worden sind, wo man draußen sich mit Menschen auch wieder getroffen hat, dass da viele auch abgesagt haben und gesagt haben, nein, sie wollen den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen, sie sehen ja nicht, wie der Abstand zu anderen Menschen ist. Das ist natürlich ein klares Problem von sehbehinderten Menschen, dass die Situation noch schlechter einzuschätzen sind und viele deswegen sich auch mehr zurückziehen und an Sachen überhaupt nicht mehr teilnehmen.
Und wie nehmen Sie die Situation der Blindenseelsorge in den Landeskirchen, Land auf, Land ab, wahr? Gibt es besonders Positives oder Problematisches zu berichten?
Also, wenn ich auf die Corona-Situation schaue, erlebe ich es, dass vieles, vieles versucht wird. Alle, mit denen ich in Kontakt habe, und das ist ja nun ein großer Arbeitsbereich, den wir hier in Kassel auch haben, die Landeskirchen zu unterstützen. Und ich versucht habe, auch zu hören, was wird gebraucht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel mit den Beauftragten vor Ort zu tun gehabt wie in diesem Jahr. Die berichten mir natürlich, dass sie alles versuchen. Vieles läuft übers Telefon und viele sagen genau das, was wir hier in der Geschäftsstelle auch beobachtet haben. Ein Telefonat dauert länger. Es ist viel zu bereden, es sind viele Ängste zu bearbeiten und was man sagen muss, was viele Beauftragte mir auch berichtet haben, dass sie nachgehende Seelsorge praktisch machen. Sie rufen die Menschen an, mit denen sie auch vor Corona schon viel Kontakt hatten und versuchen herauszufinden, wie es ihnen geht, weil viele sich auch sehr stark zurückgezogen haben. Also da versucht man auf dieser Ebene vieles zu erreichen und zu machen, auch wenn, sag ich mal, von den Freizeitangeboten oder den Gruppentreffen her vieles in diesem Jahr natürlich ausgefallen ist und abgesagt werden musste. Man hat Neues versucht, an der frischen Luft, Seelsorgespaziergänge. Man hat versucht, als es möglich war, kleinere Treffen durchzuführen, ob in Cafés oder in großen Räumen der Kirchengemeinden. Es sind sogar einige Freizeiten durchgeführt worden, immer mit verminderter Anzahl und den starken Hygienebedingungen. Aber alles in allem ist es natürlich auch in unserem Arbeitsbereich ein sehr schwieriges Jahr. Und dann kann man natürlich noch einen Blick in die Zukunft machen und kann sagen, Corona wird natürlich alle Sparmaßnahmen in allen Landeskirchen schneller vorantreiben. Und da ist natürlich auch die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge auf einmal schnell wieder im Fokus, um jetzt das nochmal in den größeren Zusammenhang einzuordnen.
Der größere Zusammenhang ist auch das Stichwort für meine nächste Frage. Welche Aufgabe oder welche Verantwortung hat Ihrer Meinung nach eine Landeskirche in Bezug auf blinde und sehbehinderte Menschen?
Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, diese Zielgruppe in den Blick zu nehmen, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen muss man sich in den Landeskirchen ja klar machen, Sehbehinderung ist, sage ich mal, ein ansteigender Faktor. Die Menschen werden älter, Sehbehinderung nimmt stark zu. Das heißt, jede Kirchengemeinde ist davon betroffen, weil es Menschen mit Sehbehinderung in der Gemeinde vor Ort gibt. Das heißt, ich muss die Menschen in den Blick nehmen. Die Menschen wollen sich selber ja auch einbringen in ihre Kirchengemeinde. Dazu machen die landeskirchlichen Arbeitsbereiche der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge und eben wir auch als Dachverband natürlich Sensibilisierungsarbeit, also fachliche Arbeit, um zu erklären, wie das leichter möglich sein kann. Deswegen ist es für mich ein wichtiges Thema, auch in den Landeskirchen. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir das Stichwort Seelsorge nochmal ganz deutlich machen, es gibt bestimmte Themen, die, wenn ich erblinde oder wenn mein Sehen immer schlechter wird, die gerade von der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge auch in Form von christlicher Selbsthilfe in den Blick kommt, die eine ganz normale Kirchengemeinde so einfach nicht leisten kann. Und deswegen ist es wichtig, dass die Arbeit weiterhin vor Ort auch gemacht wird und spezielle Seelsorge nicht einfach unter dem Thema, naja, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin macht ja Seelsorge, subsumiert wird.
Pläne waren ja in diesem Jahr vor allem dazu da, umgeworfen zu werden. Wie gehen Sie in das neue Jahr? Gehen Sie anders an Ihre Aufgaben heran als früher?
Na, ich habe in diesem Jahr erlebt, dass sich die Arbeit durchaus auch verdichtet hat, weil es wird ja weiterhin geplant. Es wird zwar ganz viel verschoben, aber es wird trotzdem ganz viel geplant. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, ich gehe anders heran, aber man ist so, das trifft mich natürlich auch so, zwischen der Hoffnung, die man ja als Christenmensch hat, es wird besser, es wird anders und auch in dieser schweren Zeit stehen wir zueinander. Und trotzdem noch der Ausblick, was kann man eigentlich machen unter Frustration, unter Hoffnungslosigkeit, die einen ja selber auch manchmal befällt. Ich denke gerade aus vielen Gesprächen, die ich jetzt im November geführt habe, November ist ja mal der traurige Monat, wir denken an unsere Verstorbenen, es ist draußen oft trüb und neblig, es wird früher dunkel. Da kommen ja oft auch so ein bisschen depressive Gedanken. Und in diesem Jahr, wo viele Menschen sehr allein gewesen sind, weil man sich halt zu Hause hingesetzt hat, wenig Kontakt gemacht hat, da ist das natürlich sehr, sehr hoch. Und da versuche ich mich dann immer mit der Hoffnung, die ich habe, auch voranzugeben. Aber muss mir selber auch zugeben, dass ich natürlich auch von dessen nicht gefeit bin. Und vieles wissen wir eben einfach nicht, was im nächsten Jahr sein wird. Unsere Fachtagung, die der Dachverband geplant hatte, haben wir auch verschieben müssen auf 2022. Und so planen wir mutig weiter voran, wie es alle tun, und hoffen, dass wir irgendwann endlich uns wieder treffen und begegnen können und all das durchführen, was wir gerne machen möchten.
Diese Hoffnung wollen wir nicht aufgeben. Das war ein Einblick in die Arbeit der evangelischen Blindenseelsorge im Gespräch mit Pfarrerin Barbara Brusius vom Dachverband der evangelischen Blinden- und evangelischen Sehbehindertenseelsorge in Kassel. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Mehr möglich als gedacht. Blindenseelsorge. Jenaerin Gudrun Uhlig ist eine erfahrene Netzwerkerin. Die Corona-Pandemie schränkt mich nicht mehr ein als andere, stellt Gudrun Uhlig klar. Wobei sie, Single und ohne Sehrest, in ihrem Alltag auf Hilfe angewiesen ist. Das heißt, auf Nähe trotz Corona. Schließlich braucht sie ihre Haushaltshilfe, ist quasi Arbeitgeberin. Freundinnen holen sie ab zum Reha-Sport, zum Einkauf, zum Gottesdienst, zum Gemeindenachmittag in der Jenaer Schillerkirche. So steht das B für Begleitperson auf dem Schwerbehindertenausweis bei Gudrun Uhlig als Summe für konkrete Menschen. Sie sind meine Heimat. Und Jena, vertraut seit Kindertagen. Mit 13 erfuhr sie den Befund Retinitis pigmentosa. Der zunehmende Tunnelblick verschärfte die Kurzsichtigkeit und Nachtblindheit. Bekannte blieben unerkannt und ungegrüßt. Und sie erinnert sich: Mit Brillenstärke -8 war ich bei Discos nicht die erste Wahl. Unbeschwertheit gehört nicht zu ihrer Biografie. Aber ich habe dem Leben nie Vorwürfe gemacht. Sie lernte, mit Langstock zu gehen, lesen in Punktschrift, die PC-Nutzung. Ob Belletristik oder Sachbuch, im Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig leiht sich Gudrun Uhlig kostenfrei Punktschrift und Hörbücher aus. Und sie telefoniert viel, mag TV-Sendungen mit Audiodeskription, Schwimmen, besucht Konzerte und das Kino. Wanderungen am Arm anderer oder Fahrradfahren per Tandem nennt sie Freiheit. Ich bin ein neugieriger Mensch. Nach der Banklehre studierte sie trotz schleichender Erblindung Ökonomie. Als sie 1998 erwerbsunfähig wird, stehen 30 Jahre als Sparkassenmitarbeiterin zu Buche. Auf die Habenseite an der Schwelle zur 70 gehören ihre zwei Kinder, die Familienzeit. Mit der Wende fand sie zur Selbsthilfebewegung, zur Patientenvereinigung Pro Retina. Deren Broschüren gaben ihr endlich Auskunft über Netzhautdegenerationen, deren Krankheitsbilder. Bundesweit sind ca. 35.000 Menschen betroffen. Sie sagt, mit der klassischen RP, habe ich noch Glück gehabt. Mit ihren Erfahrungen aus der Behinderung wird sie ab 1998 für den Verein Pro Retina aktiv. Für 70 Thüringer Mitglieder organisiert sie bis ins Jahr 2006 Treffen, ist Ansprechpartnerin. Sie lebt vor, dass Eigeninitiative für Lebensqualität steht. Mit der Behinderung ist mehr möglich als gedacht. Gudrun Uhlig weiß aber auch um den Aufwand an Zeit und Konzentration. Eine inhaltlich spannende wie technisch herausfordernde Aufgabe war für sie bis 2016 die Herausgabe eines Hörmagazins. Für 15 Jahre ist sie quasi Chefredakteurin im Ehrenamt. Für technische Hilfen, wie zum Beispiel dem System DESI, verweist sie auf die Kontaktstelle Blickpunkt Auge. Einer der 15 Thüringer Beratungsstellen ist auch in Jena. Technik ist für sie eine Brücke zur Außenwelt. Sie liest die Bibel mit den Ohren, singt gern und möchte dabei textsicher sein. Das Thüringer Gesangbuch hat sie, wie das Alte und Neue Testament, als Hörbuch zu Hause. Dass Sehbehinderte die Texte vor Ort nicht mitlesen können, gehe nämlich an den Gemeinden oft vorbei. Auch würden Ratsuchende mit Sehschädigung bei der Kreisdiakoniestelle an den Blinden- und Sehbehindertenverband verwiesen. Sie fragt aus eigener Erfahrung, warum es dort nichts über Angebote von Bibelfreizeiten sowie Kaufmöglichkeiten von Bibel und Gesangbuch als DESI-Hörbuch zu erfahren. Besteht vielleicht keine Vernetzung zum Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in Kassel? Informationen aus der christlichen Welt biete ihr das ABC-Journal vom Comm-In-Netzwerk. Nach dem Kirchenaustritt in der DDR hat Gudrun Uhlig zum Glauben zurückgefunden. Glaube und Heimat verbinden sich heute für sie in der Kirchengemeinde der Schillerkirche.
Ohne Augenlicht mit der Digitalisierung Schritt halten. Von Christina Denz aus EPD. Für Menschen ohne Sehvermögen ist das Tempo der Digitalisierung eine Herausforderung. Jedes neue Konferenzsystem und jede neue App erfordern ein Umlernen. Und viele Angebote sind nicht barrierefrei. Berlin. Über die nächsten Monate im Schatten der Corona-Pandemie macht sich Leonore Drewes keine Illusionen. In einer Zeit wie dieser kümmert sich niemand um Randgruppen, sagt sie. Da müssen wir sehr laut schreien, damit wir gehört werden. Drewes ist von Geburt an blind. Die Softwareentwicklerin arbeitet teils im Homeoffice, teils im Büro. Doch beides hat etliche Tücken, wie sie berichtet. Trotz voll ausgestattetem Arbeitsplatz zu Hause hatte sie mit dem wachsenden Angebot an digitalen Anwendungen zu kämpfen, vor allem im Austausch mit anderen. Wie kann ich eine Selbsthilfegruppe moderieren, wenn ich nicht sehe? Der derzeitige Digitalisierungsschub droht blinde und sehbehinderte Menschen abzuhängen, warnen Experten. Das fängt im Homeoffice an. Ohne Arbeitsplatz mit Hilfsmitteln, Vorlesesoftware und einer guten Ausleuchtung können die Betroffenen nur bedingt zu Hause arbeiten. Viele Videokonferenzen und Team-Tools sind nur in Teilen oder gar nicht barrierefrei. Online-Handel soll barrierefrei werden. Dazu kommen die privaten Lebensumstände. Viele von uns leben allein, die sozialen Kontakte laufen über die Arbeit. Wenn das dauerhaft wegbricht, ist das tragisch, sagt Drewes. Dabei hatte die EU die Grundlage für eine barrierefreie Digitalisierung bereits im vergangenen Jahr gelegt. Mit der Barrierefreiheitsrichtlinie, dem European Accessibility Act, EAA, der bis zum 28. Juni 2022 in deutsches Recht gegossen sein muss. Die EU regelt darin die Anforderungen an barrierefreie Produkte und Dienstleistungen. Wie viel die Betroffenen damit gewinnen, ist jedoch offen. Für die Praxis sei in erster Linie die nationale Gesetzgebung maßgebend, nicht die EU-Richtlinie, erklärt die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Unter anderem soll der Onlinehandel großer Anbieter barrierefrei werden, außerdem Bankendienstleistungen, Geldautomaten und Zahlungssysteme, zum Beispiel im Supermarkt, der öffentliche Nahverkehr und E-Books sowie PCs, Smartphones, Laptops und Tablets. Es wird darauf ankommen, wie Deutschland die Vorgaben interpretiert, sagt die Rechtsreferentin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV, Christiane Möller. Auf europäischer Ebene hat die Wirtschaft bereits einige Lobbyarbeit geleistet, sodass leider nicht für alle Produkte und Dienstleistungen Barrierefreiheit zur Pflicht wird, bemängelt sie. Nicht einbezogen seien etwa Haushaltsgeräte. Selbsthilfeorganisationen unzufrieden. Unterstützung erhält der DBSV vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Schule und Beruf, DVBS. Beide Verbände fordern die Regierung auf, über die EU-Richtlinie hinauszugehen und Unternehmen zu verpflichten, beispielsweise beruflich genutzte Computer oder Geschäftskonten ebenfalls barrierefrei anzubieten. Außerdem müsse geklärt werden, was der Begriff Barrierefreiheit konkret bedeutet, erklärt DVBS-Vorsitzende Ursula Weber. Von der Bundesregierung sei bislang zu dem Thema nichts zu hören, kritisiert der inklusionspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann. Die Umsetzung der vorherigen EU-Richtlinie zur digitalen Barrierefreiheit bei öffentlichen Stellen sei so spät erfolgt, dass jetzt nichts Gutes zu erwarten ist. Inakzeptabel sei im Rückblick die Beteiligung der Selbsthilfeorganisationen. Diese hätten nur knapp eine Woche Zeit erhalten, um auf den Referentenentwurf zu reagieren. Zudem müsse Barrierefreiheit unter anderem für den ganzen öffentlichen Verkehr gelten, auch im Tourismus, forderte er. Die Grünen halten der Bundesregierung vor, sie verkenne das Innovationspotenzial von barrierefreien Angeboten. Die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Corinna Rüffler verlangt, dass das nationale Gesetz über die Mindestanforderungen der EU-Richtlinie hinausgehen und die Privatwirtschaft umfassend zu Barrierefreiheit verpflichten müsse. Grundsätzlich bewertet Christiane Möller vom DBSV die Digitalisierung als Chance für blinde und sehbehinderte Menschen. Durch Vergrößerungssoftware, Apps, die Teile in Braille-Blindenschrift übersetzen oder eine automatisierte Sprachausgabe, sei für die Betroffenen schon jetzt mehr Teilhabe möglich. Diese Vorteile können wir aber nur nutzen, wenn Webseiten, Apps und Bedienoberflächen barrierefrei programmiert sind.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Com-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann, Roland Kurzweg und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.